Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge der Doppelstunde, dem News for Teachers Podcast von Westermann. Mein Name ist Florian Nuxoll und ich freue mich, dass Sie heute wieder oder zum ersten Mal eingeschaltet haben. In diesem Podcast möchte ich das Thema Schule und Digitalisierung von allen Seiten beleuchten, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Professorin Katharina Scheiter unter anderem über digitale bzw. virtuelle Experimente im Unterricht. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit der Folge und vielleicht nehmen Sie ja auch etwas mit für Ihren Unterricht. Hallo Katharina, du bist an der Uni Tübingen und dort am IWM. Kannst du mal ganz kurz was zu deiner Person genauer sagen? Was machst du dort? Was ist das IWM und was ist deine Rolle dort?
Genau. Ich fange vielleicht mal mit dem IWM an. Das IWM ist tatsächlich ein außeruniversitäres Forschungsinstitut. Das heißt, ich bin zwar berufene Professorin an der Universität Tübingen, arbeite aber am Leibniz-Institut für Wissensmedien oder IWM. Und wir beschäftigen uns dort vor allen Dingen mit der Frage, wie Menschen digitale Medien für den Wissenserwerb und für die Kommunikation von Wissen nutzen. Und zwar in ganz unterschiedlichen Kontexten, im Freizeitbereich, am Arbeitsplatz und eben aber auch in Bildungskontexten. Und das ist auch das, womit ich mich beschäftige. Das heißt, ich schaue mir speziell an, wie werden digitale Medien im formellen Bildungskontext Schule genutzt? Wie müssen digitale Medien dort gestaltet sein und im Unterricht eingesetzt werden, damit sie auch wirklich lernwirksam sind? Dort vor allen Dingen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Und letztendlich auch die Frage, welche Kompetenzen benötigen eigentlich Lehrkräfte, damit sie guten, mediengestützten Unterricht machen können? Und wie kann man diese Kompetenzen im Rahmen von Aus- und Fortbildung fördern?
Du hast gerade lernwirksam gesagt. Was versteht man unter lernwirksam?
Genau. Zum einen geht es natürlich darum, dass sozusagen die Schülerinnen und Schüler die angestrebten Ziele im Unterricht erreichen, also die Kompetenzen, die auch durch die Bildungsstandards vorgegeben sind, erreichen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen mehr, sondern es geht auch darum, dass sie dabei natürlich motiviert und engagiert lernen, also nicht nur kognitiv dabei sind und davon profitieren, sondern auch bereit sind, Anstrengungen zu investieren, langfristig und interessiert sind am Unterricht, weil wir wissen, dass das wesentlich ist für eine aufrechte Haltung sozusagen der Lernmotivation.
Ich habe gesehen, dass du auch ein spezielles Forschungsinteresse im Bereich Naturwissenschaften hast und dort bei virtuellen Experimenten. Was muss man darunter sich oder was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, wir kennen ja sozusagen Schülerexperimente, die bilden einen wesentlichen Bestandteil zur Umsetzung forschenden Lernens im naturwissenschaftlichen Unterricht. Und virtuelle Experimente sind eigentlich eine Alternative bzw. Ergänzung zu Realexperimenten, die von Schülerinnen und Schülern mit physikalisch vorhandenen Materialien im Unterricht durchgeführt werden. Das heißt, ein virtuelles Experiment wird online am Computer oder auf dem Tablet durchgeführt. Ich kann also in einer Art Simulation, also einem Nachbau eines Realexperiments, Variablen wie zum Beispiel die Temperatur in einem Behälter verändern und dann die Auswirkungen auf relevante Messgrößen wie zum Beispiel den Druck in diesem Behälter beobachten. Und häufig bieten virtuelle Experimente dann eben die Möglichkeit, diese Messwerte für ganz unterschiedliche Variablenkonstellationen automatisch digital aufzuzeichnen und dann auch in Tabellen oder Graphen darzustellen. Der Vorteil solcher virtuellen Experimente ist es, dass ich mit ganz unterschiedlichen Variablenkonstellationen arbeiten kann und zwar in viel kürzerer Zeit, als ich das im Unterricht machen könnte, weil ich eben diese Anforderungen an den Aufbau eines Experiments nicht habe und ganz schnell sozusagen Veränderungen durchführen kann, ohne dass dabei auch kostspielige Materialien verbraucht werden, die möglicherweise im Unterricht vielleicht auch gar nicht verwendet werden dürften, weil die Nutzung zu gefährlich ist. Ich habe also eine Erweiterung des Erkenntnisraums für Schülerinnen und Schüler. Und darüber hinaus ist es auch so, dass in diesen virtuellen Experimenten das Phänomen ja häufig nicht nur auf einer konkret beobachtbaren Ebene dargestellt wird, sondern auch oft auf einer abstrakteren, nicht beobachtbaren Ebene, der sogenannten Modellebene. Und so können Schülerinnen und Schüler dann auch lernen, ihre Beobachtung vor dem Hintergrund eines physikalischen oder auch chemischen Modells zu deuten, beispielsweise dem Teilchenmodell, und können dann Schlussfolgerungen aus ihrem Experiment ziehen.
Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern an meine Zeit im Chemieunterricht. Genau, wir haben dann die Reagenzgläser bekommen, mussten dann irgendwas reintröpfeln und dann irgendwann veränderte sich die Farbe oder irgendwie sowas. Du merkst, ich bin kein Chemiker. Das ist ja dann sehr haptisch und das Virtuelle wäre ja dann etwas weniger, ich weiß nicht, sagt man weniger körperlich oder weniger erfahrungsreich. Wie reagieren Kolleginnen und Kollegen darauf? Weil ich habe immer das Gefühl, dass Kollegen sagen, oh, ich will, dass die Schüler wirklich aktiv werden und selbst etwas in die Hand nehmen.
Genau, also was bei den virtuellen Experimenten tatsächlich fehlt, ist dieses haptische Feedback, was ich habe. Und ich übe natürlich auch nicht ein, wie baue ich ein Experiment auf, wie gehe ich mit Materialien, gerade mit chemischen Materialien, richtig um. Und das erzeugt immer eine gewisse Skepsis. Dazu kann man eigentlich zwei Dinge sagen. Das eine ist, wenn wir uns jetzt nur auf das konzeptuelle Verständnis von Schülerinnen und Schülern konzentrieren, wissen wir aus der Forschung, dass es tatsächlich keinen Unterschied macht auf den Lernerfolg, ob wir mit virtuellen oder realen Experimenten arbeiten. Das irritiert manche Personen immer wieder, aber es gibt tatsächlich keine Hinweise, dass das eine oder das andere überlegen ist. Tatsächlich ist es aber auch so, dass ich in meiner Arbeitsgruppe vor dem Hintergrund der Forschung auch immer dafür argumentiere, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt das eine oder das andere zu machen, sondern es geht eigentlich darum, sinnvolle Kombinationen aus beiden zu finden, wo man sozusagen das Beste aus beiden Welten miteinander kombiniert. Und wir haben uns dazu auch mal die Forschungsliteratur angeguckt. Und da sieht man tatsächlich sehr deutlich, dass diese Kombinationen aus realen und virtuellen Experimenten der alleinigen Nutzung von nur einer Experimentalform deutlich überlegen sind. Eben weil man dann sozusagen diese Vorteile von dem Realexperiment im Hinblick auf haptisches Feedback beispielsweise kombiniert mit diesen erweiterten Erkenntnismöglichkeiten, die ich im virtuellen Experiment habe.
Ich habe mal gesehen, dass es dann teilweise sogar Virtual Reality Experimente gibt. Ist das oder hat das einen Einfluss auf das Lernen, ob ich das jetzt auf einem Tablet mache und dann praktisch in 2D oder wenn ich mit einer VR-Brille da arbeite und es ja mehr oder weniger real ist es ja nicht, aber dann inversiv, nee, was sagt man da? Immersiv erlebt.
Ja, tatsächlich wissen wir das noch nicht genau, aber wir fangen gerade mit einem Kollegen von der TU Kaiserslautern, Jochen Kuhn, gerade an, genau solche Experimente oder solche Studien durchzuführen, wo wir diese verschiedenen Varianten vergleichen. Weil man kann natürlich das klassische Argument für Virtual Reality, also für das Arbeiten im 3D-Raum, ist ja, dass ich im Grunde genommen eine viel höhere Ähnlichkeit habe zu dem Realexperiment, weil ich sozusagen zwar virtuell, aber doch mit Objekten interagiere, diese Objekte auch sehen kann und damit sozusagen eine stärkere Verbindung habe oder eine stärkere Erfahrung habe, auch vielleicht von dieser realweltlichen Umgebung, nenne ich es mal. Gleichzeitig ist es aber so, dass Virtual Reality auch ganz schön aufwendig ist für Schülerinnen und Schüler. Also sich da erstmal zurechtzufinden, damit zu interagieren, das funktioniert meistens auch technisch noch nicht so gut, wie wir es eigentlich gerne hätten. Das ist tatsächlich noch eine offene Frage, was davon jetzt wirklich besser ist.
Und wenn wir jetzt die Naturwissenschaften nehmen, Biochemie, Physik, gibt es da einfach, was sich besonders eignet für diese virtuellen Experimente?
Also wir haben es tatsächlich uns insgesamt für alle drei Fächer angeguckt. Es ist tatsächlich so, wenn man guckt, in welchen Fächern wird es besonders eingesetzt, findet man virtuelle Experimente vor allen Dingen im Bereich der Physik. Das kann aber auch eine Präferenz der Forschenden sein und gar nicht so sehr durch fachliche Fragen geleitet sein. Das weiß man nicht genau. Ich finde, dass sozusagen die virtuellen Experimente in den Fächern unterschiedliche Vorteile bieten. Und das zeigt auch wieder, wir müssen das eigentlich aus der Fachperspektive denken. Also in der Biologie habe ich ja es häufig gar nicht mit kurzzeitigen Experimenten zu tun, sondern eher mit langfristigen Beobachtungen von natürlichen Experimenten, also sowas wie Räuber-Beute-Zusammenhänge. Da habe ich eine ganz andere Argumentation. Da geht es eher darum, dass ich das in der Natur gar nicht beobachten kann, weil der Prozess viel zu ja, lange dauert beispielsweise und ich das gar nicht richtig erfassen kann als Schüler oder Schülerin. In der Chemie spielt eher diese Argumentation eine Rolle, dass ich Experimente durchführen kann, die ich im Schülerkontext gar nicht durchführen könnte und ich diese Erweiterung des Erkenntnisraums habe. Also die Argumente sind je nach Fach ganz unterschiedlich. Aber ich würde erstmal sagen, es gibt in jedem Fach gute Argumente, virtuelle Experimente einzusetzen.
Meine Vermutung, warum es in Physik besonders eingesetzt wird, ist natürlich auch, der Physiklehrer ist meistens derjenige, der die Schulhardware betreut und dann wahrscheinlich noch schneller Zugang hat als dann der Chemielehrer in der Regel. Ich weiß, du bist in der Naturwissenschaft, aber ich denke, also ich bin Englisch und Gemeinschaftskunde beziehungsweise auch Wirtschaftslehrer. Gerade im so gesellschaftswissenschaftlichen Bereich Wirtschaft ist das wahrscheinlich auch relevant. Angebot und Nachfrage oder ähnliche Simulationen. Gibt's da auch schon Angebote?
Genau, tatsächlich kommt ein Großteil der Forschung aus diesem Bereich, also Wirtschaftssimulationen, hat es schon in den 80er Jahren eigentlich gegeben, häufig um zu zeigen, dass Menschen große Schwierigkeiten haben, in diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken. Also gerade wenn es um nichtlineare Zusammenhänge geht oder Kontexte, wo viele Einflussgrößen eine Rolle spielen, dann hat es diese Simulation da eigentlich am frühesten im Grunde genommen gegeben. Zeigt auch da wieder unterschiedlicher fachlicher Kontext, aber trotzdem die gleiche Herangehensweise der Nutzung digitaler Medien.
Was glaubst du, wie wird Schule in 10 Jahren aussehen, wenn wir diese virtuellen Experimente jetzt mal erforscht haben und dann den Mehrwert, das Lernen dazu kennen?
Also ich würde mir wünschen, dass die Realexperimente trotzdem noch eine Rolle spielen. Ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass wenn wir von einem Einsatz digitaler Medien reden, dass wir immer über die Frage reden werden, wie kombiniert man, ich sage jetzt mal, analoges Lernen mit mediengestützten Lernen. Ich glaube nicht, dass wir am Schluss sozusagen nur noch oder die Schülerinnen und Schüler nur noch vor den Rechnern sitzen im Unterricht und alles sozusagen virtuell bearbeiten. Aber klar ist, dass sozusagen der Anteil an Simulationen oder virtuellen Experimenten deutlich zunehmen wird.
Wenn jetzt einer unserer Zuhörer Naturwissenschaftler ist und sich da aber noch gar nicht auskennt, wo kann er denn mal sich erkundigen, was es für virtuelle Experimente gibt?
Also tatsächlich finde ich immer, dass die klassischen Bildungsmedienhersteller, also Schulbuchverlage, da immer noch relativ wenig anbieten. Ich kann immer empfehlen, für Physik gibt es LIFEY Physik als Plattform und demnächst wird auch LIFEY Chemie angeboten. Das ist eigentlich erstmal ein Portal, was von der Joachim-Herz-Stiftung betrieben wird, wo digitale Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden und eben unter anderem auch virtuelle Experimente. Das andere, es gibt eine große internationale Plattform, GoLab, also Labs eigentlich mit Z geschrieben, go.labs.eu. Dort gibt es nicht nur virtuelle Experimente, sondern auch ganze nachgebaute virtuelle Labore, wo ich also ganz unterschiedliche Experimente durchführen kann und auch Tools und Unterstützungshilfen für die Einbettung von virtuellen Experimenten in den Unterricht, auch auf Deutsch. Das ist eigentlich ein ganz tolles Angebot, was viele Lehrkräfte leider noch nicht kennen, für das ich immer gern Werbung mache, weil es auch aus dem Forschungskontext kommt. Das heißt, diese Simulationen sind häufig auch gut beforscht und man weiß etwas über ihre Lernwirksamkeit und werden dort auf dieser Plattform zur Verfügung gestellt.
Hast du Einblicke dahin, dass im Ausland, dass in Schulen häufiger schon virtuell durchgeführt wird, Experimente? Sind wir da in Deutschland etwas hinterher oder ist es generell so, dass die virtuellen Experimente noch nicht sich wirklich im Alltag in der Schule wiederfinden?
Also ich glaube, es ist wie mit allem beim Thema Digitalisierung, wir sind hinterher. Tatsächlich gibt es virtuelle Experimente in anderen Ländern, also in den skandinavischen Ländern beispielsweise, aber auch in England oder in den USA. Die werden dort viel stärker eingesetzt. Tatsächlich auch manchmal mit dem ganz trivialen Argument von also Kostengründen oder auch Sicherheitsgründen, dass ich Lehrkräfte nicht mehr zutrauen oder einfach die Ressourcen an der Schule nicht mehr verfügbar sind, Schülerexperimente im Unterricht durchzuführen. In Deutschland sehen wir das noch relativ wenig. Wir haben, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, mal eine Umfrage gemacht, wie viel oder wie häufig virtuelle Experimente und Simulationen eigentlich eingesetzt werden. Und das ist doch sehr, sehr wenig. Liegt aber auch mit dem Angebot zusammen natürlich.
Und vielleicht liegt es auch daran, worauf meine nächste Frage abzielen soll. Du bist ja bei Twitter aktiv und vor einigen Wochen gab es einen Tweet von dir und unter anderem, ich versuche mal ihn zu zitieren, hast du geschrieben, wir brauchen endlich für Themen wie Datenschutz oder technische Ausstattung, Wartung, zentrale Lösungen, damit Lehrkräfte sich auf den Unterricht konzentrieren können. Was hast du mit diesem Tweet genau gemeint?
Ja, ich glaube, das war eine Reaktion tatsächlich auf die auf ein Statement bei einer Veranstaltung der Kultusministerkonferenz, wo es hieß, dass das Kultusministerium sich endlich nicht mehr um die technische Ausstattung kümmern möchte. Das hat mich zu dieser Aussage bewegt. Ich würde sagen, ja, ich möchte mich auch nicht mehr darum kümmern, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema. Worum es mir aber ging, ist, das, was wir momentan sehen, ist, dass eigentlich die Lehrkräfte und übrigens auch Schulleitungen eigentlich mit Aufgaben überlastet werden, die nicht in ihren Aufgabenbereich fallen und für die sie auch nicht ausgebildet wurden. Und das bindet enorme zeitliche Ressourcen, die dann eben nicht mehr für die Entwicklung und Umsetzung guten Unterrichts zur Verfügung stehen. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil wir wissen aus der Unterrichtsforschung eigentlich, wie wichtig die Qualität des Unterrichts für den Lernerfolg, aber auch die Lernmotivation ist. Das heißt, Unterricht muss reibungslos funktionieren, es muss genügend aktiv genutzte Lernzeit zur Verfügung stehen. Die Schüler müssen kognitiv aktiviert werden. Sie müssen also zu einer tieferen Verarbeitung angeregt werden. Und sie müssen konstruktiv unterstützt werden. Sie müssen also Hilfestellungen erhalten, die an ihren Kenntnisstand angepasst sind. Und das alles analog oder digital umzusetzen, ist eine hinreichend große Herausforderung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Lehrkräfte dafür genügend Zeit haben, um diesen qualitätsvollen Unterricht zu planen und sich nicht mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie kriege ich das Schul-WLAN wieder zum Laufen oder darf ich diese Software jetzt überhaupt einsetzen oder sind die Datenschutzbestimmungen nicht erfüllt? Das müssen andere tun.
Genau, aber meine Frage ist immer, wer tut es? Also wir hören immer von den Datenschutzbeauftragten eher, nee, das nicht. Also es gibt selten eine Whitelist, meistens ist es eine Blacklist, die sich stetig dann auch erneuert. Und wenn mal was kurz empfohlen wird, heißt es dann später, ah nee, jetzt ist es doch nicht mehr. Wer wäre der Akteur, der sich darum kümmern muss?
Also ich glaube, es gibt für unterschiedliche Themen unterschiedliche Akteure. Was dieses ganze Thema angeht, Infrastruktur an der Schule, braucht man meines Erachtens tatsächlich auch an der Schule Personen, die sich um den IT-Support kümmern. Wir kennen ja teilweise so Modelle, da gibt es dann vielleicht für eine Stadt einen zentralen Ansprechpartner auf der technischen Seite. Das dauert dann aber irgendwie 3 Wochen oder 4 Wochen, bis diese Person dann mal kommt oder kommen kann, um das Schulnetzwerk wieder zum Laufen zu bringen. Das funktioniert meines Erachtens nicht. Also jedes Unternehmen der gleichen Größe hat einen IT-Support im Haus, der sofort sozusagen mit Rat und Tat zur Seite steht. Und da muss es ein Finanzierungsmodell für geben. Und das andere, dieses Datenschutzthema, was ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr leidiges Thema ist, finde ich, da müssten eigentlich sozusagen die Landesbehörden meines Erachtens sozusagen auch sich zusammenschließen über die verschiedenen Bundesländer, um in der Tat eine Whitelist zu erstellen und zu sagen, das sind die Tools, von denen wir davon ausgehen, dass die genutzt werden können. Und wo sich sozusagen Lehrkräfte und Schulleitungen nicht in rechtliche Bedenken bringen, wenn sie sie nutzen.
Kannst du dir vorstellen, warum wir in Deutschland, ich gebe dir recht, es ist ein wichtiges Thema, aber es ist ja teilweise auch ein Thema, was in Deutschland dazu führt, dass wir bestimmte Sachen nicht so umsetzen können, wie wir wollen würden. Wenn ich mit unseren Erasmus-Plus-Partnerschulen arbeite, die nutzen alle Google Classroom. Und dann frage ich immer, ist das dann kein Problem für euch? Und die sagen, nee, wieso? Wie kommt es, dass es hier in Deutschland, oder ist das nur mein Eindruck, dass es nur in Deutschland so problematisch oder so kritisch gesehen wird? Was sind da deine Erfahrungen?
Also ich habe schon den Eindruck, dass wir hier das Thema sehr, sehr kritisch diskutieren und bis zum gewissen Grad gehe ich da auch mal mit und sage, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Es geht schon darum, dass natürlich Schüler oder Daten von Kindern und Jugendlichen schützenswert sind, aber in der Tat verstellt es teilweise auch den Weg zu innovativen Anwendungen. Also wenn ich jetzt überlege, adaptive Lehr-Lernsysteme, dann müssen wir Schülerdaten verwenden können, um genau diese individuelle Passung herstellen zu können im Unterrichtsangebot. Ich habe immer verschiedene Erkläransätze beziehungsweise verschiedene Beobachtungen vielleicht. Das eine, was mich immer wundert, das geht ja häufig auch von den Eltern aus, also dass es da Bedenken gibt bezüglich des Datenschutzes in der Schule. Und dann sieht man aber gleichzeitig, dass die gleichen Eltern, die sich beschweren über bestimmte Nutzungen im Unterricht, zu Hause im Privatbereich ihre Daten ganz bereitwillig sozusagen mit Alexa und anderen Produkten teilen und überall in Social Media unterwegs sind und da eigentlich sehr unkritisch ihre eigenen persönlichen Daten bereitstellen. Das finde ich ist häufig ein Widerspruch. Und das andere, was ich befürchte, ist, dass es vielleicht auch manchmal so eine Ausrede ist. Also es macht es ja auch einfacher, wenn ich jetzt sage, na, ich kann mich mit diesem Thema jetzt gar nicht auseinandersetzen, weil das ist datenschutzrechtlich alles nicht geklärt oder wir haben gar nicht genug technische Infrastruktur, dann ist das ja auch ein Schutz, dass ich mich mit dem Thema nicht beschäftigen muss und dass ich erstmal sozusagen, ich sag's mal ein bisschen böse, eine gute Ausrede habe, warum es nicht sinnvoll ist, dieses Thema mediengestützten Unterricht anzugeben zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist so ein bisschen eine unterschwellige Verweigerung. Also man leistet nicht offenen Widerstand als Lehrkraft oder vielleicht auch als Elternteil, sondern man nutzt sozusagen andere Ausreden, ganz vorsichtig mal formuliert, um sich diesem Thema zu verschließen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das spielt auch eine Rolle.
Vielen Dank, Katharina.
Ja, wunderbar.
Und damit sind wir schon am Ende der aktuellen Folge der Doppelstunde. Vielleicht haben Sie gemerkt am Ende, mein Danke kam etwas unvermittelt. Das liegt daran, dass ich den letzten Teil des Gesprächs mit Frau Scheiter für die nächste Folge verwenden werde. Denn in der 12. Folge geht es darum, wie digital kompetent kommen Schüler an der Uni an? Und mit einem zweiten Gesprächspartner werde ich dann noch darauf eingehen, wie digital kompetent denn Auszubildende sind. Wie gut haben wir unsere Schüler im Bereich Digitalisierung vorbereitet auf Schule und Ausbildung? Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis bald.